Also, der zweite Teil zum Thema Er heilte sie alle. Ich mache jetzt erst einmal noch eine kurze Wiederholung, dass wir wieder zum Thema reinkommen, weil es doch schon wieder 2 Wochen vorbei war, die markantesten Aussagen, weil wir wollen ja durch biblische Wahrheiten unseren Glauben auf ein Fundament stellen, unseren Glauben aber nicht bloß auf dem Fundament stehen lassen, sondern hochziehen, sodass der Glaube dementsprechend ist. Der Herr hat gesagt, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Und wir glauben das und deshalb arbeiten wir an unserem Glauben. Und die erste Aussage, die wir ja vorangeschoben haben, ist Hebräer 13,8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Schwerpunkt für uns liegt auf heute. Es ist gut, wie er gestern war, wie er damals war. Es ist auch prima, wie er in Zukunft ist. Aber das nützt uns heute reichlich wenig. Wir müssen ihn heute kennenlernen, wir müssen ihn heute als denselben erfahren können, wie er war vor 2000 Jahren, also als Mensch hier war. Oder so ähnlich erfahren zumindest, weil körperlich ist er ja nicht anwesend. Und wir haben gesagt, das ist machbar. Also die Religion, das ist eben die Gemeinheit, die lässt ja den Jesus der Vergangenheit, vielleicht auch noch den Jesus der Zukunft. Aber wir müssen uns auf den Jesus heute, für jetzt konzentrieren. Weil wenn du heute Heilung brauchst, dann brauchst du heute Jesus. Dann nützt dir das reichlich wenig, wenn vor 2000 Jahren so viele Leute geheilt wurden. Das nützt dir vielleicht dahingehend was, weil dir das deinen Glauben ermutigt und aufbauen kann. Aber du brauchst heute die Heilung, wenn du krank bist oder ein Gebrechen hast oder sonst ein Problem. Deshalb müssen wir uns auf Jesus heute konzentrieren. Und die Aussage, dass er heute noch genauso ist wie damals, das ist natürlich schon grundlegend wichtig. Weil viele meinen, er hat sich ja verändert oder er ist weit weg, haben wir Pech gehabt oder so. Das ist eine große Lüge, eine Lüge, die viele geglaubt haben. Und man meint dann wäre es die Wahrheit, aber egal wie viele einer Lüge glauben, sie wird nie eine Wahrheit sein. Die Wahrheit ist, dass Jesus heute derselbe ist und dass Jesus nicht irgendwo in ferner Liefen ist, sondern dass er eben nur im Bereich des Geistes ist und da gegenwärtig ist und sogar in uns wohnt und wir mit ihm zusammen auf dieser Erde leben können. Er ist immer noch unser Herr, unser Retter und unser Erlöser und auch unser Heiler. Ja, er heilte damals alle, die Heilung brauchten. Er machte sie gesund. Das steht in Lukas 9,11. Und die Heilung brauchten, machte er gesund. Und wenn er dasselbe ist wie damals, ist er auch heute dasselbe. Das heißt, Jesus will heute, hier und jetzt heilen. Ja, man muss bloß das ganze Ding anders ansehen, weil er körperlich nicht anwesend ist. Wir können ihn nicht körperlich berühren. Wir können nicht seinen Rockzipfel berühren, die Quaste an seinem Gewand oder so. Das geht halt einfach nicht. Aber auf der Ebene des Geistes ist es sehr wohl möglich. Und dazu müssen wir die Wahrheit erkennen, damit wir auch anfangen, in diese Richtung zu arbeiten und ihn in der geistlichen Ebene berühren und von dort seine Heilungskraft zu empfangen. Also, Jesus sagte zu dem Aussätzigen, ich will, sei gereinigt, ich will, sei geheilt. Und wenn er heute derselbe ist, dann sagt er das auch zu jedem, der ihm im Geist begegnet, ich will, sei gereinigt. Und das heißt, er will es. Mehr oder weniger sofort oder innerhalb kürzester Zeit sollen Heilungen geschehen und nicht erst nach Jahren. Wenn nichts passiert, muss man sich hinterfragen, wo ist der Haken? An Jesus liegt es nicht. Entweder war der Kontakt nicht da oder es ist dämonische Macht, die das ganze Ding blockiert oder eben Lügen, weil Lügen blockieren. Die Wahrheit, sagt Jesus, macht uns frei und das Gegenteil ist, die Lüge, die bindet, die blockiert diese Dinge. Also wir sehen anhand der Evangelien und anhand der Apostelgeschichte, dass Gottes Wille immer Heilung und Befreiung ist. Ich habe keine Stelle gefunden, wo Jesus jemanden weggeschickt hat und sagt, nein, dich will ich jetzt nicht heilen. Und das müssen wir wissen. So ist Jesus einfach, weil er die Menschen liebt. Und so wie er die damals liebte, so liebt er auch heute noch. Er hat sich nicht verändert. Er ist der Jesus des neuen Bundes. Und die Frage, ja, warum tut er es dann nicht einfach, mit der müssen wir uns ein bisschen beschäftigen. Aber wir haben gesagt, diese Frage in sich deutet schon auf eine Art von Zweifel hin. Und darum sehen wir, dass wir unseren Glauben doch noch ein bisschen bearbeiten müssen, auf ein Wahrheitsfundament stellen, damit solche zweifelnde Fragen eigentlich überhaupt nicht mehr auftauchen können, weil es für uns sonnenklar ist, klipp und klar, was Gottes Wille, was Jesu Wille ist in Bezug auf Heilung. Sei nicht beleidigt, wenn dir jemand sagt, dein Glaube ist noch nicht dementsprechend. Das haben sich die Jünger auch gefallen lassen müssen, als sie Jesus weckten auf dem Schiff vor Angst, weil sie jetzt untergehen. Und Jesus sagte ihnen, wie, was ist, habt ihr keinen Glauben? Ne? Also ist dann schon heftig. Aber trotzdem, er hat es so gesagt. Und dann müssen wir schauen, wo hängt es mit dem Glauben. Glaube muss auf der Wahrheit gegründet sein, weil man kann auch einer Lüge ganz großen Glauben schenken. Allerdings bist du dann vom Segensfluss, der da kommen soll, eigentlich abgetrennt, weil Gott niemals eine Lüge bestätigen wird, weil ja, das ist einfach das Gesetz der ganzen Sache. Die Wahrheit gibt den Fluss frei und die Lüge blockiert diesen Segensfluss. Wie kann ich nun meinen Glauben aufbauen und entwickeln, auf ein Fundament stellen? Es sagt uns Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Christi, jetzt mit meinen Worten. Also dieses beständige Hören, das ist damit gemeint, beständiges Hören der Wahrheiten des Evangeliums, der Gnade, der Wahrheit unserer Erlösung von der Sünde, vom Fluch, von der Strafe, von der Krankheit und so weiter. Das muss man immer wieder sich geben, immer wieder hören, bis das den Raum in deinem Herzen einnimmt. Und wenn so mehr wie diese Wahrheiten Raum einnehmen, umso weniger kann die Lüge sich breit machen oder das Feld behalten. Und unsere Herzen müssen im Glauben aufgebaut werden, nicht bloß der Verstand. Mit dem Verstand nimmst du das erst einmal auf, aber dann muss es durch dieses beständige Hören und drüber nachdenken dein Herz erfüllen. Und dann wird es lebendig werden in dir und dann wirst du es auch aussprechen und den Herrn preisen dafür vor lauter Freude, weil es plötzlich, ah ja, das ist ja wahr, von innen herauskommt und dann bringt es auch Ergebnisse. Deshalb müssen wir unseren Glauben dementsprechend aktivieren und trainieren, bis diese volle Herzensüberzeugung entsteht. Also denk viel drüber nach, höre, denke drüber nach, also meditiere und mach auch Glaubensbekenntnisse, sprich das auch laut aus und sprich lieber nicht die Zweifel und die Lügen aus. Ja, deine Zunge ist das Lenkrad deines Lebens. Ich nenne es jetzt Lenkrad, weil ich habe ja nicht ein Schiff mit einem Steuerruder. Ich fahre ein Auto und da hat man ein Lenkrad und da lenkt man auch rechts, links oder geradeaus, wo man halt hin will. Und genauso lenken wir mit unserer Zunge das Geschick unseres Lebens. Also müssen wir lernen, richtig zu lenken. Die Leute damals haben Jesus berührt am Körper oder am Gewand und sie haben mit ihrem Glauben die Heilungskraft aus Jesus herausgezogen. Jesus war voller Kraft. Er hat nicht einmal für diese Frau gebetet, die da blutflüssig war, aber sie kam von hinten und sagte sich, wenn ich nur diese Quaste an seinem Gewand berühre, werde ich geheilt. Das war ihr Glaube und sie hat mit ihrem Glauben überwunden, weil sie durfte eigentlich nicht unter Leute gehen. Und da waren viele Leute, weil sie aufgeflogen, würde sie gesteinigt werden. Also sie musste ihren Glauben schon ziemlich hochziehen. Es war nicht einfach. Aber sie hat es geschafft und sie hat Jesus berührt und Jesus hat gemerkt, hoppla, jetzt hat mich jemand berührt. Jetzt hat mich jemand Glaubender berührt. Das war der Unterschied. Er hat gespürt, wie diese Kraft aus ihm ausgegangen ist und er hat geschaut, wer es ist und hat gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Also sehen wir, der Glaube kann diese Kraft von Jesus ziehen, nicht bloß hingehen und Herr, bete für mich oder leg mir die Hände auf, sondern wenn ich den bloß berühre, wenn ich bloß einen Kontakt mit ihm herstelle. Ich weiß nämlich, dass er das kann und dass die Kraft in ihm ist. Und wenn ich diesen Kontakt herstelle, dann fließt es in meinen Leib und dann werde ich geheilt. Das war ihr Glaube und das können wir uns als Muster nehmen oder als Vorbild nehmen. Das könnte uns eigentlich motivieren, Jesus zu berühren, aber eben nicht körperlich, sondern auf der Ebene des Geistes. Okay, und das kann man ein bisschen beschreiben, wie Hebräer 4,16 das sagt. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, um Barmherzigkeit und Hilfe zu empfangen. Also wer sitzt auf dem Thron der Gnade? Natürlich Jesus. Und er sagt, mit Freimütigkeit können wir hinzutreten. Und wir müssen jetzt nicht irgendwo einen Flug chartern und irgendwo hinfliegen, weil dort Jesus ist. Nein, er ist im Bereich des Geistes. Da können wir hinzutreten. Und das ist überall möglich. Aber die Ebene des Geistes zu erlangen, ist die Schwierigkeit des Ganzen. Und das hat man den Christen nicht beigebracht. Das hat man den Christen nicht gelehrt. Die Christen sind immer bloß so gelehrt worden, da ist vorne der Pastor und da lasse ich für mich beten. Wenn ich Glück habe, werde ich was empfangen. Und wenn nicht, kann man nichts ändern. Aber das ist ein Glaube in minimalster Ausführung. Ja, so schauen wir mal, wie der Beckenbauer gesagt hat, dann sehen wir schon. Da steckt keine Überzeugung nicht drin. Wenn du Jesus im Bereich des Geistes berühren willst, dann brauchst du Überzeugung, eine Hartnäckigkeit und ein Dranbleiben und ein unbedingtes Wollen. Und nicht vorher aufgeben. Es ist ein Kampf, ich kann das sagen, aber es geht. Wenn du dranbleibst, du wirst Jesus berühren können und er wird dich berühren. Seine Kraft wird dich berühren. Man nimmt sich bloß die Zeit nicht. Ja? Man nimmt sich zwei Stunden lang Zeit, um zum Arzt zu fahren, im Wartezimmer zu sitzen, hunderte Kilometer in eine Spezialklinik zu fahren. Ist ja nicht verkehrt, sage ich ja nicht, dass man das nicht tun darf. Ist ja okay, wenn man es im Glauben nicht schafft, ist das natürlich auch eine Hilfe. Aber wie viel Zeit wendest du dafür auf? Oder wäre es vielleicht einmal sinnvoll, erst einmal genauso viel Zeit aufzuwenden, mit Jesus in Kontakt zu treten? Und wenn es nicht geklappt hat, kannst du immer noch zum Doktor fahren. Aber ich würde es erst einmal so machen. Und Jesus sieht dann deinen Glauben, er sieht es und er freut sich daran. Du kannst Jesus nur durch Glauben gefallen. Ansonsten kann man Gott nicht gefallen. Auf jeden Fall will Jesus immer noch heilen wie damals. Und er bietet, haben wir letztes Mal gesagt, jedem Glaubenden ein Tauschgeschäft an, einen Deal, und der lautet so: Gib mir deine Krankheiten und ich schenke dir meine Gesundheit. Hört sich ein bisschen blauäugig an, aber es ist die Wahrheit. Das Beispiel aus dem Alten Testament sind die Israeliten, die auf diese eherne Schlange schauten, die Mose an einem Stab erhöhte, und dann wurden sie geheilt vom Schlangenbiss, von dem Gift. Vorher sind die alle gestorben und die anderen, die dann schon hinschauen konnten, wurden eben geheilt. Sie schauten praktisch gesagt auf Jesus. Dieses Bild, das der Mose da gemacht hat, war ein Abbild von der Kreuzigung schon. Und sie schauten dorthin auf Jesus und wurden geheilt. Ganz einfach, eigentlich. Das müssen wir lernen. So ist es auch mit allen anderen Segnungen, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Wenn du dorthin schaust auf das Opfer, das ist das Wichtigste, das Opfer, das für die Sünde geopfert wurde. Wenn die Sünde beseitigt ist, kann der Segen fließen. Bist du ein Sünder, kann der Segen nicht fließen. Bist du ein Gerechter, kann er ungehindert fließen. Und Jesus hat seinen Rücken, haben wir gelesen, Jesaja 50,6, den Schlagenden dargeboten. Also er hat sich praktisch dargeboten, hier bin ich bin jetzt das Opfer, schlag die Krankheiten und die Sündenstrafe auf meinen Rücken. Ich will es jetzt tragen, damit die Menschen es nicht mehr tragen müssen. Ich trage das ganze Zeug ans Kreuz hinauf und sterbe aufgrund dieser Sünden, damit die anderen, die eigentlich Sünder sind, nicht mehr sterben müssen, nicht mehr krank sein müssen, nicht mehr arm sein müssen. Ich tue es für die Menschen. So ist der Deal. Also gib Jesus deine Krankheiten, deine Sünden, deine Gebundenheiten und er sagt, ich bin dafür da. Es ist nichts Verkehrtes, wenn du das tust. Wenn du das Bild dich vorstellst, wie er dort kniet und der Römer seine Peitsche über seinen Rücken zieht, wie heißt irgendwo auch in einem Psalm, Pflüger haben meinen Rücken gepflügt, so ungefähr, weil er diese Peitsche richtige Furchen reingeschlagen hat mit den spitzen Zähnen, die sie da eingeflechtet hatten. Also sie haben den Rücken richtig gehend aufgerissen. Aber es war zu unserem Segen. Weil denkt man sich, oh je, der arme Jesus, was hat der alles mitgemacht? Okay, stimmt, aber es musste sein. Er hat sich als Opfer freiwillig geopfert. Ja, er hätte es nicht tun müssen, aber er war gehorsam und hat sich dann freiwillig dafür hergegeben. Und jetzt darfst du all deine Krankheiten und deine Sünden und all deinen Mangel und alles, was nichts Scheiß ist, im Glauben auf dieses Opfer legen. So wie die Israeliten ein Lamm schlachteten, auf das sie vorher die Hände gelegt haben und ihre Sünden übertragen haben, so wurde dieses makellose Lamm, es wurde von der Makellosigkeit zu einem sündhaftigen, fehlerbehafteten Lamm und deshalb musste er sterben. Und genauso Jesus. Der Sündenbock für uns war Jesus. Und der Gegentausch ist, dass wir seine Makellosigkeit, seine Gesundheit, seine Sündlosigkeit und Gerechtigkeit jetzt für uns empfangen können. Also leg es auf Jesus und er legt das Seine auf dich. Dafür hat er sich geopfert. Und das gute Hilfsmittel dafür, sich das ein bisschen besser noch im Glauben vorzustellen oder im Glauben auszudrücken, ist das Abendmahl. Weil wenn du das Brot isst, dann ist das Fleisch von seinem Leib. Auch wenn es für uns im Natürlichen ein Stück Brot ist, aber im Geistlichen ist es sozusagen ein Opferfleisch vom Leib Jesu Christi. Und Jesus war ein perfektes Opfer, ein sündloses Opfer. Und so geht diese Sündlosigkeit und diese Gesundheit, die er hatte, durch dieses Brot, durch dieses Fleisch, letztendlich auf dich über. Und wenn du sein Blut trinkst, dann trinkst du ein heiliges, sündloses Blut, ohne die Sünde Adams in sich. Und es geht auf dich über, genauso wie deine Sündhaftigkeit auf Jesus überging, als er ans Kreuz geheftet wurde. So ist das Abendmahl ein ganz gutes Hilfsmittel für unseren Glauben. So, und wie gesagt, wir wollen ja unseren Glauben hochziehen. Und ich sage jetzt mal ein paar Worte, wie unser Glaube vielleicht so klingen soll. Das müsste so lauten: Jesus will mich heilen. Ja, er will mich auch gerade jetzt heilen. Und ich kann jetzt Heilung empfangen. Und ich empfange es auch jetzt. Im Glauben berühre ich Jesus und ich empfange es jetzt. Weil er mich so sehr liebt. Er hat meine Leiden nicht mehr umsonst getragen, sondern nur deshalb, damit ich auch geheilt sein kann. So ähnlich, ja? Es muss ja nicht wortwörtlich so sein. Aber das so soll dein Glaube sich ausdrücken, so soll er klingen. Aber erst viel darüber nachdenken, dass es innerlich in Fleisch und Blut übergeht, dass es nicht bloß ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass du das aus voller Überzeugung mit ganzem Herzen auch so ausdrücken kannst. Jetzt geht's dann Teil 2 weiter. Es gibt ja noch viele Heilungsberichte, wo Jesus Leute geheilt hat. Und auch nach seiner Himmelfahrt sehen wir in der Bibel Heilungen, in der Apostelgeschichte vor allen Dingen. Und wir sehen da, wenn wir das genauer anschauen, verschiedene Möglichkeiten, um Heilung zu empfangen. Also Gottes Wille ist Heilung. Und er hat Heilung ja dann irgendeinen bestimmten Zeitpunkt geknüpft. Wie das viele glauben, ja, das, der Zeit ist einfach noch nicht da und irgendwann wird er schon. Aber wenn du Pech hast, kommt der Sankt-Nimmerleins-Tag eher als deine Heilung, weil du dich da von einer Lüge hast verblenden lassen. Jesus will heilen und er hat damals immer gleich geheilt und so ist er immer noch. Wie gesagt, er ist immer noch der Gleiche. Diese Lüge, an dieser müssen wir sägen. Diese muss abgeschnitten werden, die Wurzel ausgerissen werden aus unseren Herzen. Heilung ist nicht an einen Zeitpunkt geknüpft, aber es ist an einen Glauben geknüpft. Da können wir was dafür tun, dass der Glaube wächst und dass der Glaube aufs richtige Fundament gestellt wird. Wenn es an einen Zeitpunkt geknüpft ist, dann können wir nichts ändern. Dann müssen wir tatsächlich warten, irgendwann wird er schon. Aber wie gesagt, das ist nicht die Wahrheit. Ich lese jetzt noch mal einige Bibelstellen vor, erst einmal bei Jesus mit Heilung, dass wir wirklich wieder ins Fahrwasser kommen. Es ist also Matthäus 8,16, da heißt es, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Also die haben Besessene gebracht und Jesus hat mit einem Wort, mit dem, was er gesagt hat, die Geister, die Leute krank gemacht haben, ausgetrieben und hat die Leute damit auch geheilt. Also das Austreiben von Dämonen ist einfach oft notwendig, dass Heilung geschehen kann. Also das ist oft der erste Schritt, damit die Heilung durchbricht, dass der Glaube dann auch Frucht hervorbringt. Matthäus 12,22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Also sehen wir, er war besessen von einem bösen Geist, der ihn blind und stumm gemacht hat. Jesus hat ihn mit Sicherheit ausgetrieben und diesen Mann geheilt und er redete und er konnte sehen. Und nicht erst irgendwann. Nächste ist Lukas 6,18. Und die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Was haben wir noch? Matthäus 14,14. Und als er ausstieg aus dem Boot, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Das ist auch eine wichtige Sache. Jesus wurde innerlich bewegt. Er hat sich erbarmt. Er hat die Leute gesehen und hat gesehen, was für Krankheiten sie hatten und wie sie litten drunter und wie sie, ja, gut gesagt, abgefuckt dahergekommen sind. Es war ja nicht einfach zu der Zeit, waren alle gleich als unrein dargestellt und durften nicht mehr unter die normalen Leute gehen. Es ist nicht einfach gewesen. Leute wurden von ihren Familien getrennt, bloß weil sie krank waren. Und laut Gesetz waren sie unrein, ja, so wie auch die Frau mit dem Blutfluss. Und da war Jesus innerlich bewegt. Er ist ein barmherziger Jesus. Und er ist immer noch barmherzig. Und er sieht dich. Ich habe erst eine Lehre gehalten bei uns über das, dass Jesus dich sieht. Ja, er sieht dich. Und hör dir das vielleicht einmal an. Er sieht deine Situationen. Und es ist sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit, die ihn bewegt haben, diese notleidenden Menschen zu heilen, zu berühren. Wie es heißt, Matthäus 19,2, und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Er hat vielleicht den einen oder anderen berührt und Hände aufgelegt oder sonst was gemacht, aber ich glaube, bei so großen Volksmengen, dass eine große Geistesgabe durch Jesus wirksam wurde und die Leute einfach in der Menge geheilt wurden, wenn Jesus die Hände ausstreckte. Kann ich mir gut vorstellen, ich kann es nicht beweisen, aber sonst wäre das ganze Ding dann nur ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wenn große Volksmengen kommen und alle geheilt wurden, ist natürlich schon ein dickes Ding. Aber so ist es gut. Der Geist Gottes kann das machen. Und Jesus tat es durch den Geist Gottes. Jetzt kommt noch ein Beispiel ums Heilen, Lukas 14,1-6. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats. Also er hat sich einmal richtig vom Kopf gestoßen, diese Pharisäer da und diese Schriftgelehrten. Weil es war ja nicht erlaubt, am Sabbat irgendwie eine Arbeit zu tun. Und sie meinten, das Heilen wäre eine Arbeit und das darf man da nicht tun. Und jetzt sagt er, stellt euch einmal vor, euer Sohn, jetzt nehmen wir mal einen Sohn, nicht einmal einen Ochsen, ein Sohn, sagen wir so ein Kind, 3, 4, 5 Jahre alt, fällt am Sabbat in den Brunnen, würde ertrinken oder erfrieren oder was weiß ich. Jetzt ist Sabbat, ja, den dürfen wir jetzt da nicht rausziehen, den müssen wir jetzt da unten lassen, der muss jetzt da ersaufen, der muss jetzt da sterben, weil heute der Sabbat ist. So brutal würde sich das anhören. So hat ihnen Jesus den Sabbat um die Ohren gehauen. Dann waren sie platt, sie wussten nicht mehr, wie sie ihm antworten sollten. Aber da sehen wir, religiöse Leute, diese Katastrophe, wie die ihre Gesetze und Traditionen hochhalten, sind wichtiger als das Wohlergehen eines Menschen oder ihr eigenes Hab und Gut, ihre eigene Ideologie, Theorie, Religion und Meinungen ist ihnen wichtiger als ein Mensch oder wichtiger als die Barmherzigkeit, die Gott durch Jesus offenbart hat. Das ist schlimm. Solche Leute gibt es auch heute noch. Ja, manche meinen dann, wenn Heilungen geschehen, der ist mit dem Teufel im Bund. Da müsste ja Jesus und der Teufel den Job getauscht haben. Das kann nicht sein. Also Jesus ist immer noch dasselbe und hat mit dem Teufel nicht den Job getauscht. Matthäus 21,14, und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Markus 1,34, und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Markus 3,10, und er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Die haben sich auf ihn gestürzt. Also das war nicht einfach für den Jesus. Stell dir mal vor, alle stürzen sich auf dich. Wenn du unten reinkommst, dann wirst du zertrampelt. Das gibt's, wenn heute so Paniksituationen auftreten, bei Großveranstaltungen oder auf Demonstrationen. Oder auf so ein, wie war das einmal, Christopher Street Day oder irgend so ein Scheiß, dann werden die Leute zertrampelt, weil alle auf einen stürzen. Naja, das war bei Jesus nicht ganz so schlimm, aber wenn du das bildlich vorstellst, alle wollten ihn anrühren. weil sie wussten, wenn ich diesen Jesus anrühre, werde ich geheilt. Das ist noch mehr Beweis aus Lukas 6, 19. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Das war Markus 6, 56. So könnte man da noch eine Stunde dahinter, was da in der Bibel noch alles berichtet ist. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem Dienst, sonst wäre die Bibel wahrscheinlich ein paar Meter dick, was er alles getan hat. Er hat Blinde sehend gemacht, Taube hörend, Lahme gehend und so weiter. Alles, was es an Krankheit gab, hat er getan. So, jetzt kommen wir zu der Zeit nach Jesu Himmelfahrt, was da die Bibel uns über Heilungen mitteilt. Und Jesus hatte ja seine Jünger vorher schon zur Ausbildung immer wieder mal ausgesandt, um Menschen zu heilen und von Dämonen zu befreien. Das steht in Lukas 9,1 zum Beispiel. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Also Jesus hat sie ausgerüstet, er gab ihnen jetzt Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Also er hat sie praktisch mit einer Geistesgabe ausgestattet, dies zu tun. Also Kraft ist wichtig und Vollmacht bedeutet, die Kraft auch einzusetzen, Autorität, mit dieser Kraft etwas zu tun. Deshalb heißt es hier Kraft und Vollmacht. Aber wenn du Kraft hast, aber nicht bevollmächtigt bist, dann kannst du mit der Kraft nicht irgendwie was bewegen. Aber Kraft und Vollmacht gehört zusammen. Und er sagte zu ihnen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Also kassier nicht da irgendwie Geld dafür, wenn du Kranke heilst oder Tote auferweckst, sondern das ist eine Gnadengabe von Gott, das kostet nichts. Der Einzige, dem was gekostet hat, war Jesus, als er am Kreuz hing. Und Jesus gab ja auch seinen Jüngern diesen sogenannten Sendungsbefehl, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Markus 16, 17 und 20 steht drin. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Also er gab ihnen den Auftrag, sie heilen und Dämonen auszutreiben, damit auch die Vollmacht dazu. Und hier heißt es, der Herr hat mitgewirkt. Als sie das Evangelium predigten, war der Herr noch immer mit dabei, obwohl er körperlich nicht mehr da war. Das ist für uns wichtig zu wissen, nicht, dass jemand immer noch das glaubt, ja, der ist ja jetzt im Himmel, jetzt ist er nicht da, jetzt können wir nichts machen. Hier ist der Beweis, dass er mit dabei war. Das heißt, dass der Herr dieses Evangelium der Gnade, das die Predigten bestätigt hat oder bewiesen hat, dass es stimmt, weil daraufhin Zeichen und Wunder und Heilungen geschehen sind. Also Jesus bestätigt die Wahrheit. Er bestätigt das Evangelium vom Kreuz. Er bestätigt niemals irgendeine Religiosität oder irgendeine Lüge oder irgendeine religiöse Lehre, sondern er bestätigt nur eins, und das ist sein Evangelium und seinen Namen. Er war da mit dabei, und so soll es auch heute wieder sein. Deshalb muss dieses Evangelium vom Kreuz gepredigt werden. Nicht das ganze Tralala rundherum, sondern das Evangelium vom Kreuz. Das werden zwar viele nicht annehmen wollen, weil es damit sich selber nicht einen Lohn geben können, sondern die Ehre Jesus geben müssten, aber da können wir dann auch nichts machen. Aber wir sehen hier, der Wille Gottes ist Heilung, und er wurde auch nach Jesus wieder ausgeführt durch die Menschen, durch die Apostel, durch die Jünger. Das sollte einfach nicht aufhören. Es ist eine ganz üble Sache, wenn sowas aufhört. Dann sind die Menschen, die Christen, abgedriftet von einem Stück Wahrheit. Und dann versandet sowas. Deshalb müssen wir jetzt wieder ganz tief graben, unseren Glauben wieder auf dieses Fundament stellen, damit diese Heilungen auch wieder geschehen. Denn auch heute gibt es so viele Leute, die krank sind, die leiden, die Probleme haben, die frustriert sind, weil sie eben die Heilung noch nicht bekommen haben und wissen nicht mehr so recht, was sie noch tun sollen. Aber deshalb arbeiten wir hier im Hauskreis dran, wir trainieren deshalb dran, wir lehren und forschen die Wahrheiten der Bibel, mit dem Ziel, dass wir wieder in diese Position kommen, wo diese Heilungen dann auch geschehen, wo das Evangelium mit Zeichen und Wundern begleitet wird, zum Beweis, dass es wahr ist. Okay, also, jetzt müssen wir noch eines verstehen, dass es verschiedene Arten gibt, Heilung zu empfangen. Das eine ist, im Gebet und Glauben Jesus berühren auf der geistlichen Ebene, um da Heilung zu empfangen. Und das musst du wissen, das ist immer möglich. Weil auf der Ebene des Geistes ist Jesus immer erreichbar. Also da ist nicht Anrufbeantworter dran und sagt, er ist gerade unterwegs, ist nicht erreichbar. Das wäre eine Lüge, sondern er ist immer für dich erreichbar. Immer wie jeder, der seinen Namen anruft, der sich ihm zuwendet, im Glauben, für den ist Jesus erreichbar. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, wenn eine Dienstgabe, ein Mensch, der in einem Dienst steht und Geistesgaben von Gott bekommen hat, wenn der für einen betet oder die Hände auflegt oder wenn man so einen berührt, dann könnte man ja auch wieder am Gewand zum Beispiel berühren, ähnlich wie es bei Jesus war, als er als Mensch auf Erden war. Aber das ist halt nicht immer möglich, weil solche Leute sind nicht immer da, wenn du den brauchst. Das ist das Problem der ganzen Sache. Und leider sind diese Dienstgaben sehr, sehr dünn gesät in den Gemeinden. Und das ist eine üble Sache. Der Herr möchte, dass solche Dienstgaben, solche Ämter in jeder Gemeinde sind. Das wäre eigentlich das Ziel. Das sagt uns die Bibel ganz klar, der Paulus in seinen Briefen. Zum Beispiel jetzt einmal 1. Korinther 12, 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gabengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Ja, dann nennt er hier Gabengaben der Heilungen. Es sollten in den Gemeinden Menschen sein, die diese Gabengaben der Heilungen haben oder Wunderkräfte haben. Unter anderen Dingen. Solche Leute sollen in den Gemeinden sein, aber es ist leider nicht so momentan. Deshalb strecken wir uns dann auch aus. Paulus sagt einmal, eifert nach den geistlichen Gaben. Ich weiß nicht, ob ihr eifert nach geistlichen Gaben oder ob ihr bloß einfach euren Kragen voll haben wollt und dann passt's. Aber wenn ihr eiferst nach Gnadengaben, damit du auch anderen von dieser Gnade Gottes was mitgeben kannst, heilen kannst, ein Wunder wirken kannst, eine Hilfeleistung geben kannst, eine Weissagung geben kannst und so, dann bist du, ja, dann bist du für was, dann bist du nicht umsonst da, dann bist du zur Auferbauung des Leibes Christi da und das ist sehr wertvoll. An einer anderen Stelle, Epheser 4, 11 bis 14, beschreibt der Paulus auch so diesen Zweck der Dienstgaben, die es in den Gemeinden geben soll, nachdem wir uns ausstrecken sollen, warum wir beten sollen. Und ich lese das auch mal vor. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum vollen Maß des Wuchses der Fülle Christi. So. Also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer sollen in der Gemeinde sein. Das sind so diese Ämter. Das macht einen Sinn. Er sagt hier zur Ausrüstung der Heiligen. Dass die Heiligen, die Chefchen der Gemeinde, die Gläubigen, dass sie ausgerüstet werden, dass sie zugerüstet werden, dass sie wieder bereit sind, auch einen Dienst zu tun. Das ist der Sinn von diesen Diensten. Er schreibt hier auch weiter zur Erbauung des Leibes Christi. Dass wir in Einheit kommen, dass wir Jesus voll und ganz erkennen können, dass wir in eine Mannesreife kommen, dass wir nicht ewig Kleinkinder bleiben. Er sagt hier auch noch vom Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Also da ist nach oben ziemlich viel Luft, aber es ist machbar. Es ist Gottes Wille, dass die Gemeinden ausgerüstet werden, ausgestattet werden mit solchen Dienstgaben und Ämtern zur Erbauung. Ja, die Gemeinden brauchen Erbauung. Die Gemeinden, die Leute müssen ausgerüstet werden. Aber leider laufen schon mehr Lügenprediger durch die Gemeinden, religiöse Leute, die die Schäfchen aufs Abstellgleis führen, aufs Religiöse, und dann geht nichts vorwärts. Das ist ganz schlecht. Das ist Sauerteig und ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und auf letzt bleibt bloß ein großes Fragezeichen über, wo ist denn jetzt der Jesus, warum tut er denn nichts, was ist denn eigentlich los? Ja, und das ist dann das Ende vom Lied meistens. Aber der Herr will, dass die Leute zur Fülle Christi gelangen, dass sie nicht mehr Unmündige sind, dass sie nicht mehr schwach und ohne Autorität, ohne geistliches Verständnis und mit einem großen Fragezeichen da oben über dem Kopf rumlaufen. Wenn du die Leute im Geist sehen würdest, dann laufen die alle mit einem Fragezeichen über dem Kopf rum und sind verwirrt worden. Warum? Weil man die Bibel nicht mehr als Maßstab nimmt, sondern was die Leute so meinen, dass sie reden und predigen. Die meisten predigen nämlich aus dem Alten Testament. Und ich mache auch manchmal einen Schlenker ins Alte Testament, um das Neue ein bisschen zu bestätigen. Aber ansonsten brauchen wir das Alte eigentlich nicht mehr. Weil das Alte ist eine Bildersprache auf das, was Jesus dann gebracht hat. Das Gute, was Jesus gebracht hat, ist ja schon da. Es wäre ja fast so, du hast dir einen Mercedes gekauft, einen richtig tollen, oder einen VW oder einen Audi, einen BMW, ist ja egal. Ein richtig tolles Auto und du studierst immer noch das Prospekt. Ja, wie schön, dass die Bilder im Prospekt sind. Die Bildersprache studierst du und nicht das, fährst nicht mit dem Auto. Genauso ist es, wenn die Bildersprache des Alten Testamentes studieren und sich daran freuen und haben aber Jesus eigentlich parat. Das ist ganz blöd. Also wir haben jetzt Jesus. Das Alte Testament ist durch Jesus erfüllt worden. Das Gesetz und die Propheten hat Jesus erfüllt. Halleluja, jetzt haben wir das Original und nicht mehr das Prospekt. Und das soll man wieder lernen, Jesus zu berühren. Nicht mehr das Bild anschauen. Ja, du bist verheiratet und hast vielleicht ein tolles Bild von deinem Partner am Nachtkastel stehen, aber dein Partner ist nicht da. Das ist auch so ähnlich. Ne? Du hast das Bild, aber du hast die Person nicht. Das ist auch nicht gut auf Dauer, oder? Ja, manche meinen vielleicht, das wäre besser. Aber es ist nicht besser. Okay, da ist ein großer Mangel in den Gemeinden und meine Berufung ist halt hauptsächlich zu lehren und deshalb lehre ich das und ich möchte euch damit ermutigen, dafür zu beten, dass diese Dienstgaben freigesetzt werden und diese Ämter in den Gemeinden und in unserer Gemeinde vor allen Dingen auch, ja, weil da haben wir die höchste Autorität zu beten in der Gemeinde, wo du zugehörst. Also betet, dass solche Ämter und Dienstgaben in unserer Gemeinde freigesetzt werden, weil es notwendig ist zur Erbauung des Leibes Christi. Dieser Mangel muss aufgehoben werden. Da sind so viele da, die werden berufen für so einen Dienst, für ein Amt, für einen Pastor, für einen Lehrer, für einen Evangelisten vor allen Dingen. Da gibt es ja ganz wenige Apostel und Propheten, die werden berufen und kommen nie in ihre Berufung hinein, weil sie von religiösen Irrlehren oder falsch verstandener Demut abgelenkt wurden von diesen Dingen des Neuen Testaments, von der Bibel. Und sie machen im ganzen Zeug so mit, was alle anderen auch machen, meinen, sie müssen sich immer nur unterordnen und kommen dann nie in ihre Position. Vielleicht haben sie auch oft den Schwanz eingezogen, weil sie Angst hatten, sie könnten ihr bequemes Leben verlieren und es ja mehr lieben als den Dienst an Jesus, am Evangelium. Und das ist das, was das blockiert, das Ganze. Da ist der Feind natürlich, oder leider, sehr oft erfolgreich gewesen. Und dann fehlen diese Dienstgaben, diese Ämter in den Gemeinden, obwohl Berufene da wären. Also müssen wir beten, dass die Berufenen wieder freigeschaufelt werden und in ihre Ämter, ihre Berufungen auch hineinkommen können. Aber da ist sehr viel Erkenntnis notwendig, weil wenn die Erkenntnis fehlt, dann kommen die nicht dahin. Dann meinen sie wieder, muss ich abwarten, bis der Herr irgendwann einmal was tut. Das ist die große Lüge. Okay. Und solche Dienstgaben, die werden von Gott ausgestattet mit Geistesgaben. Das heißt nicht, dass die Geistesgaben nur bei solchen Ämtern und Dienstgaben zum Wirken kommen. Sie können durch ganz normale Leute auch zum Wirken kommen. Aber bei Dienstgaben und Ämtern werden sie halt regelmäßig zum Einsatz kommen, weil sie eben damit ihren Dienst, ihr Amt, ihre Aufgabe dann auch gut ausfüllen können. Also ein Pastor braucht halt oft einmal mehr ein Wort der Weisheit oder der Erkenntnis, dass er seinen Schäfchen eine Wegweisung geben kann, dass er ihnen weiterhelfen kann, als wie irgendein 0815-Christ. Es ist klar, er muss das einfach haben, weil sonst kann er sein Amt als Pastor nicht ausüben. Also es heißt hier mal im 1. Korinther 12, ab Vers 4. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also wenn sich der Geist offenbart, in Kraft oder in Weisheit oder in einem Wort, in einer Sprachenrede, was immer es auch gibt, dann ist es uns zum Nutzen. Dann ist es nicht zum Spaß oder damit sich jemand profilieren kann. Ich bin auch so ein ganzer Geistlicher, so ungefähr. Nein, es ist uns zum Nutzen gegeben. Und da zählt er einige auf. Ich gehe jetzt das nicht mehr so genau durch, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Das ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, der speziellen Glauben, Gnadengaben der Heilungen haben wir hier wieder. Also das sind Geistesgaben, dass Leute speziell kranke Leute heilen können durch den Geist. Da gibt es die Möglichkeit, die einen haben für bestimmte Krankheiten Gabe, andere können alle Krankheiten heilen, je nachdem, wie der Heilige Geist es einfach ausgeteilt hat. Dann gibt es noch die Gabe, Wunder zu wirken, die Unterscheidung der Geister. Das ist das, die Leute, die diese Gabe haben, die sehen viel deutlicher den geistlichen Bereich, was der Sache ist. Dann gibt es noch verschiedene Arten von Sprachen und Auslegung der Sprachen. Und dann heißt es hier, das teilt der Heilige Geist aus, so jeden besonders, wie er will. Also der Heilige Geist teilt diese Geistesgaben aus, wie er will. Aber eben, wie er will und nicht, er will nicht, wie manche meinen. Ja, wenn der nicht will, kann ich auch nichts machen. Aber er sagt, Paulus, wir sollen darum eifern, weil er ja will. Aber das Eifern bedeutet auch, einen Glauben reinzusetzen. Also der Heilige Geist, wenn er sich offenbart, tut er es uns zum Nutzen. Und natürlich zur Ehre von unserem Herrn Jesus, zur Ehre seines Evangeliums. Auf jeden Fall sollen solche übernatürlichen Erweisungen des Geistes auch bei uns geschehen, weil Jesus hat sie nicht geändert und Christus in uns, heißt es ja. Und wenn er durch uns zum Wirken kommt, dann kann auch diese Übernatürlichkeit zum Wirken kommen. Zum Beispiel der Stephanus und der Philippus, das waren doch Diakone, da wurden sie dafür eingesetzt. Also sie waren noch nicht Apostel oder Prophet oder Evangelist, das wurden sie erst später. Aber es heißt hier, Stephanus voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und beim Philippus heißt es, die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Also durch ganz normale Diakone sind große Zeichen und Wunder und Heilungen geschehen. Und wir brauchen das wieder, noch viel mehr. Und deshalb sollen wir darum beten. Und ich fordere euch mit mir auf, da in der nächsten Zeit im Gebet ernsthaft dran zu bleiben, dass solche Dienstgaben, Ämter, Geistesgaben sich in unserer Mitte auch offenbaren. Jesus hat einmal gesagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Lukas 10, 2. Das soll unser Gebet sein. Und das soll man nicht bloß, ja, jetzt hat der Hans das gesagt, jetzt bete ich und mal blablabla, fertig. Sondern es soll ein hartnäckiges, unbedingt haben wollen Gebet sein. Das ist eine wichtige Sache. Ja, es gibt auch in unseren Kreisen immer wieder Leute, die krank sind oder schon lange krank sind und scheinbar nichts weitergeht im Gebet. Und da braucht man solche Gaben, das ist ganz wichtig für uns. Also lassen wir uns da nicht die Butter vom Brot nehmen vom Satan, indem dass wir das so einfach alles so akzeptieren, sondern beten wir immer mehr und intensiv mit Ausdauer und Hartnäckigkeit, dass diese Geistesgaben sich auch in unserer Mitte offenbaren, dass der Heilige Geist es austeilt, wie er will. Die erste Gemeinde in Jerusalem damals hat auch so eine Art Gebet gesprochen. Das lese ich jetzt einmal vor, Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das war ihr Gebet. Und die Antwort gleich einmal war, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also, diese Leute haben sich nicht zurückgezogen, obwohl sie bedroht wurden. Nein, jetzt erst recht, haben gebetet, dass der Herr seine Hand ausstreckt, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen sollen. Und der Herr hat erst gleich einmal gezeigt, dass er das Gebet gehört hat. Es gab ein kleines Erdbeben, eine Erschütterung in dieser Städte, wo sie waren. Und sie wurden ganz neu mit Heiligen Geist erfüllt und mit Freimütigkeit das Evangelium zu predigen. Und ich gehe davon aus, dass der Herr da auch dann wieder mit Zeichen und Wunder mitgewirkt hat. Also Gottes Antwort kam prompt. Das war wirklich ein Gebet, das sie haben wollten. Es war nicht bloß, ja, jetzt haben wir gebetet, weil es so ist, jetzt ist wieder einmal gebetet, sondern die hatten eine ganz andere Haltung, ganz andere Einstellung zum Gebet und zu Gott. Sie wollten das einfach ganz dringend. Also, strebt nach der Liebe, sagt der Paulus, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Eifern, ja, eifern ist das richtige Wort. Oder in 1. Korinther 14, 12, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Also, eifert darum. Und wenn man diese Geistesgaben einmal hat, dann wird es einfach. Ein Beispiel ist, wie Petrus diesen Aeneas heilte. Petrus hat bloß gesagt, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und so gleich stand er auf. Apostelgeschichte 9, 34. So einfach. Wenn der Geist Gottes mit seiner Gabe am Wirken ist, dann ist es ganz unkompliziert. Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und er stand auf und hat es getan. Was gab es noch? Der Petrus ging auf der Straße entlang und die haben die Kranken hingelegt am Straßenrand. Und wenn der Schatten von ihm auf die Kranken gefallen ist, dann sind unreine Geister ausgefahren und die Kranken wurden geheilt. Bloß weil sein Schatten, die Kraft, die von ihm ausging, also nicht der Schatten, weil da Sonne ist und da wirft er einen Schatten. Nein, es war der Schatten, die Aura, diese Kraftwolke, die diesen Petrus umgab, der Heilige Geist letztendlich, traf diese Kranken, die unreinen Geister müssen verschwinden, wenn diese Kraftwolke kommt. Wenn dieses Licht kommt, können sie sich nicht mehr halten. Und die Leute wurden geheilt. So einfach geht's dann, wenn diese Geistesgaben am Wirken sind. Also darum soll man eifern, darum soll man beten. Was haben wir noch? Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Oder aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. So geht's da in der ganzen Apostelgeschichte durch. Philippus, haben wir vorhin schon gehört, viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Also der Philippus ging in eine andere Stadt und hat das Evangelium gepredigt. Und es war große Freude. Ja, ist ja klar, dass sich da die Leute freuen, wenn die ganzen Kranken wieder gesund werden. Da wird auch dem Evangelium wieder Glauben und Aufmerksamkeit geschenkt, oder? Tote sind auferweckt worden. Der Petrus hat die Näherin, die Tabitha, auferweckt. Tabitha, steh auf, sagte er. Ganz einfach. Tabitha, steh auf. Und sie machte die Augen auf. So an Petrus und setzte sich auf. Wenn der Heilige Geist seine Gaben auspackt, nach denen wir eifern sollen, dann geht's rund, dann ist es nicht mehr ein Getue und auch vielleicht passiert einmal irgendwann was, dann geht's zack, zack. Und das ist Gottes Wille für die neutestamentliche Gemeinde. Also hört auf, das Prospekt anzuschauen im Alten Testament, was sein müsste. Wir haben das Original jetzt in der Garage. Wir haben Jesus, wir müssen ihn annehmen, wir müssen ihn berühren, wir müssen von ihm das sehen, was er am Kreuz getan hat. Dem Evangelium wieder Glauben schenken. Dort hat er unsere Krankheiten auf seinen Rücken schlagen lassen. Unsere Schmerzen und Gebrechen und die Sünde sowieso und die Sünde Adams und die Sünde der ganzen Welt. Alles wurde auf Jesus gelegt. Und weil er dieses Erlösungswerk getan hat, deshalb können diese Wunderwerke auch geschehen. Von Paulus zum Beispiel heißt es, ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Also nicht bloß ein gewöhnliches Wunder, wir haben ja auch nicht einmal die gewöhnlichen Wunder immer, sondern ungewöhnliche. Sagt er sogar, dass mit den Schweißtüchern und den Schurzen, die von seinem Leib weg auf die Kranken gelegt wurden, die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Also hat sich diese Salbung, diese Kraft, diese Fülle des Heiligen Geistes in so einem Tuch gespeichert. Und die Kranken sind geheilt worden und die Dämonen sind ausgefahren. So ist es neutestamentlich zu sehen. Jetzt höre ich auf, wir sind schon gut in der Zeit. Aber für uns jetzt Priorität, erstens diese Wahrheiten zu erkennen, diese Wahrheiten anzunehmen und dann dieses Gebet, dass der Herr Arbeiter in seinen Weinberg sendet, in seine Gemeinde, die Berufenen freisetzt, die Dienstgaben freisetzt, seine Hände ausstreckt für Zeichen und Wunder und Heilungen. Weil sein Wille ist es. Und wenn du nicht weißt, ob das sein Wille ist, dann tust du dich ganz schwer, im Glauben zu beten. Aber sieh dir Jesus an, wie er war, und so ist er immer noch. Sieh dir die Apostelgeschichte an, wie er Jesus mit den Aposteln und den Jüngern da gewirkt hat. Er hat sich nicht verändert. Jesus, dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wer sich verändern musste, sind wir. Da oben müssen wir uns verändern, in unserem Denken und hier unten in unserem Herzen, in der inneren Überzeugung. Wir brauchen dort noch viel Reinigung vom religiösen Schrott, damit die Wahrheit allein übrig bleibt. Und dann wirst du sprechen und es wird geschehen. Die Wunder werden geschehen durch deine Hände. Und ungewöhnliche Wunder kann Gott durch deine Hände tun. Deine Hände sind nicht schlechter wie die von Paulus. Ja, es ist nur die Kraft, die fließen muss können. Die Blockaden, wenn weg sind, dann kann die Kraft fließen. Ströme lebendigen Wassers sollen aus deinem und meinem Leib fließen. So richtig Power soll abgehen. Und daran arbeiten wir, daran schrauben wir. Und wir schrauben unseren Glauben hoch. Also wenn die Wahrheit im Fundament sitzt, dann wächst der Glaube. Wenn das Fundament nicht passt, dann wächst nichts, dann wächst Unkraut. Ja, Unkraut bringt nichts hervor, was brauchbar wäre. Aber wenn die gute Same aufgeht, das Evangelium vom Kreuz, dann kommt alles Gute hervor, was du brauchst. Dann kannst du von dieser Ernte zehren, Tag ein, Tag aus. Es sollten keine kranken Leute in der Gemeinde Gottes sein. Das sollten sie nicht. Und wenn Kranke kommen, sollten sie geheilt werden. Das ist die Sichtweise Gottes. Da müssen wir uns aneignen. Und nicht, wenn es dann so ist, oh je, was soll man mir tun? Sondern beten, Jesus berühren, die Bibel, das Neue Testament, das Evangelium studieren, solche Botschaften anhören, dass der Glaube eben sich fest verwurzelt. Wenn der Glaube nämlich Wurzeln schlägt in deinem Herzen, wird er auch die Frucht bringen. Wenn du das Gleichnis von Sämann nochmal anschaust, wirst du es erkennen. Okay, jetzt höre ich da mit dem Predigen auf, jetzt machen wir aber noch Lobpreis. Ich glaube, wir haben einen Grund, wir haben immer einen Grund, aber wenn man sowas hört, dass er heilen will und dass er dich und mich heilen will, dann können wir ihn dafür preisen.